möchte uns heute eine Person aus der Heiligen Schrift beleuchten, die eigentlich sehr symptomatisch ist für die heutige Zeit, ist der Josaphat. Aber bevor wir uns Josaphat in den Chronikabüchern ansehen, der ist ein wichtiger Mann, der etwas zeigt, wie man mit einem geistlichen Erbe umgeht. Und seine Kinder zeigen auch, wie man mit einem geistlichen Erbe umgehen kann, nämlich negativ. Und ich denke, es ist ein wichtiger Punkt, dass wir verstehen, in was für einer gewaltigen Zeit wir heute leben. Und genau in dieser Zeit tobt ja auch dieser Kampf um das Geistliche, dieser Kampf um die Wahrheit. Wir haben eine Veränderung. Ich bin jetzt, sagen wir mal, schwierig zu sagen. Gehen wir mal davon aus, dass du so, sagen wir, rund 50 Jahre Verständnis hast, Dinge zu erkennen. Und wenn ich sehe, was in dieser Zeit passiert ist, die ersten Jahre fast nichts, und wie man dann plötzlich sieht, wie explosionsartig die ganze Welt sich auf den Kopf stellt, dass man natürlich auch sieht, was hier vor unseren Augen Prophetie geschehen ist. Ich habe heute Morgen in der stillen Zeit Hesekiel 36, oder gestern Abend und heute Morgen Hesekiel 36, 37, 38 gelesen, wo die Bibel ganz klar verheißt, dass dieses Volk Israel, dem ja auch die Theologen teilweise keine Zukunft geben, dass Gott sie sammeln wird. Das hat er getan 1948, um diesen Staat Israel zu gründen, um dann letztendlich sich bei der Wiederkunft auf dem Ölberg zu offenbaren und dann den Überrest dieses Volkes zu retten. Und ich denke einfach, es ist wichtig, wenn man das alles sieht. Die Bibel sagte, in der Zeit, wo dieses Volk gesammelt wird, in der Zeit, wenn das dann der Startschuss ist für die Endzeit, für die nähere Endzeit. Die Bibel sagt ja, die gesamte Gemeindezeit ist Endzeit, aber hier die nähere Endzeit, das Ende der Tage, dass dann vor allem Dinge geschehen werden, wie in Matthäus 24, 12 beschrieben wird. Die Gesetzlosigkeit wird hervorbrechen. Und das ist für mich unglaublich. Ich habe mir immer überlegt, wie soll die Endzeit ablaufen? Als ich zum Glauben kam 1974, da war Endzeit das Thema. Da waren gerade die Bücher vom Herr Linze auf dem Markt, vor allem sein alter Planet Erde. Und obwohl hier vieles auch nicht gestimmt hat, aber die Grundzüge haben die Leute interessiert für Endzeit, für Prophetie, für diese Dinge. Und ich konnte mir nicht vorstellen, wie soll das geschehen alles. Und jetzt plötzlich geschehen die Endzeitabläufe auf eine völlig andere Art, wie wir es erwarten. Und da passiert das, was in Matthäus 25 geschrieben steht, die Gläubigen schlafen ein. Wenn wir ganz andere Vorstellungen hatten. Aber dass zum Beispiel diese Gesetzlosigkeit nicht ein Diktat ist, sondern dass das praktisch geschieht über ganz normale demokratische Prozesse, da wäre kein Mensch draufgekommen. Du hast plötzlich in der Gesetzgebung die Tür geöffnet. Wir haben plötzlich kein deutsches Recht mehr, sondern wir sind dem europäischen Recht unterworfen. Die Unterschiede zwischen dem Normalen und dem Urnormalen werden völlig verwischt. Und da kommen wir zum alten Lied, was der Wilhelm Busch sagte, wer hat denn das Sagen, was recht ist und was nicht recht ist? Wer darf denn sagen, was gut ist und wer darf sagen, was böse ist? Und das siehst du jetzt. Gell? Du siehst plötzlich, wie diese Teufelei, die früher unter Strafe als Sünde betrachtet wurde, plötzlich alles normal ist, die Türe geht auf. Du kannst gar nichts tun. Es sind keine abrupten, diktatorischen Prozesse, sondern schön langsame Prozesse. Demokratischer Art, Demokratie ist ja immer fürs Evangelium, sagen wir, die Form, wo Meister Freiheit ist, das ist wunderbar, aber es hat einen Nebendeffekt, dass eben die andere Seite auch Freiheit hat. Und es ist sicher auch im Sinne Gottes, dass die Form, die Gott dem Volk verordnet hat, die ist für dieses Volk in dem Stadium das Richtige, sei es zum Segen oder zum Fluch. Es ist auch manchmal Strafe. Und von daher wollen wir einfach dankbar annehmen, dass wir Freiheit haben. Das hat es ja schon auch zum Ausdruck gebracht. Aber wir müssen uns etwas bewusst sein. Durch dieses Umfeld, das geschaffen wurde, auch diese Umwälzung, die um die Jahre 66, 67, 68 prophetisch passiert ist, da ist auch diese Generation von Politikern hervorgegangen, die heute, sagen wir mal, im Zentrum der Macht sitzt, auf der ganzen Welt, diese Dinge, die bewirken, dass jetzt plötzlich ein Denker, das abgrundtief dem biblischen Befund entgegengesetzt, sich äußert, etabliert wird. Es wird normal. Jetzt kommen wir zu einem ganz großen Problem. Diese Bewusstseinsveränderung, die bewirkt natürlich, dass die Gemeinde Jesu genau mit dieser Gesetzlosigkeit konfrontiert wird. Und jetzt sagt die Bibel, nicht nur, jetzt kann man sagen, ja, die Menschen werden gottloser, wenn sich heute einer bekehrt, musst du zuerst fragen, was er alles hinter sich hat. Und wenn du die Palette siehst, dann musst du sagen, du kriegst kaum noch normale Leute, die sich bekehren, sondern du hast überall Trümmerhaufen. Das kommt daher, weil eben die Gesetzlosigkeit ihre Folgen hat. Aber das wäre noch für die Gemeinde ungefährlich, wenn die Bibel nicht lehren würde in Matthäus 24, 12, dass die Gesetzlosigkeit dazu führt, dass die Liebe der Gläubigen erkaltet. Das heißt, das greift uns auch an. Und das ist der Hintergrund, der mich heute bewegt. Und zwar in Jeremia 6, 16 sagt die Heilige Schrift, so spricht der Herr, tretet hin an die Wege und schaut und fragt nach dem Pfaden der Vorzeit, welches der gute Weg ist und wandelt darauf, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Sie aber sprechen, wir wollen nicht darauf wandeln. Die Bibel hat immer eine bestimmte Schiene, wo sie Dinge, die unveränderlich sind, festsetzt. Sie sagt auch an einer Stelle, du sollst die Grenze deiner Vorfahren nicht verrücken. Und in 1. Mose 26, da ist eigentlich für mich etwas Erschütterndes, ein Schattenbild, das ungeheuer ist. 1. Mose 26, 15, da zeigt die Bibel, wie diese weltlichen Kräfte, wie diese antichristlichen Kräfte, hier die Philister, wie diese antichristlichen Kräfte etwas tun. 1. Mose 26, 15, alle Brunnen aber, die die Knechte seines Vaters zu Abraham, seines Vaters Zeiten gegraben hatten, hatten die Philister verstopft und mit loser Erde gefüllt. Wir wissen, was Erde ist, prophetisch. 1. Mose 3, Vers 17 sagt, die Erde ist verflucht um des Sündenfalls willen. Die Erde steht immer für Fluch, Sünde, Sündhaftes. Und jetzt sagt die Bibel ganz einfach, es gibt Brunnen lebendigen Wassers, von dem haben unsere Väter getrunken. Brunnen lebendigen Wassers. Wer die Erweckung kennt, der weiß, was ich meine. Und diese Finsternismächte, und das ist auch der Zeitgeist, der heute herrscht, haben nur ein Ziel, diese Brunnen zu verstopfen. Die stampfen die nicht fest, sondern sie verstopfen sie mit loser Erde. Versteht ihr? Das ist noch locker. Ist oft locker, leicht, da wird nur gefüllt. Aber der Effekt ist genau der gleiche, wie wenn du es feststampfst. Es kommt kein lebendiges Wasser mehr. Und so werden die Brunnen dieser geistlichen Dinge werden verstopft. Denn die Bibel sagt in Hebräer 13, 7, gedenket eurer Führer, die euch das Evangelium gelehrt haben. Schaut dir Ende an. Das ist auch eigentlich der biblische Auftrag, Biografien zu lesen. Weil das Ende kann ich nur anschauen, wenn er bereits beim Herrn ist. Das ist gar keine Frage. Und da sieht man einfach, wenn man das tut, ich mache das relativ viel, dass ich Geschichte lese, dass ich Kirchengeschichte lese, dass ich alte Biografien lese, Biografie von gesegneten Männern Gottes. Wenn ich das sehe, dann sehe ich etwas, wie hier die Welt sich völlig verändert hat. Als ich das kleine Büchlein da für Schlachter verfasst habe, da musste ich eigentlich, um so ein kleines Büchlein zu schreiben, unendlich viele Nebenwerke lesen. Ich musste die ganze Geschichte der Heiligungsbewegung, die Geschichte der Brüderbewegung, hatte ich schon, muss ich alles lesen, um im Bilde zu sein, dass du ja hier sauber arbeitest. Als ich das gelesen habe, war ich schockiert. Ich war schockiert vom Unterschied der Erweckung. Ich habe immer geglaubt, wir sind ja auch erweckt, wir sind ja auch orthodox, rechtgläubig. Aber als ich den Unterschied dann sah, wie die Gläubige damals war, war ich doch geschockt und sagte, wir sind viel weiter weg von dem, als wir ahnen. Und ich meine jetzt nicht diese, ich sage es mal so, einfältige Art, immer zu glauben, dass das Vorige besser war. Das meine ich nicht. Wisst ihr, das ist auch naiv. Sagen wir, sondern man muss einfach sehen, es geht hier ums Evangelium. Es gibt bestimmte Fortschritte, die du einfach hast in einer modernen Welt. Früher gab es kein Auto. Gell? Die Amish sind dann hingegangen und haben gesagt, der Eisenreifen ist von Gott, der Eisenbeschlag, der Gummi vom Teufel. Gell? So weit, ich vereinfache es mal. Oder einmal ging es darum, der Knopf ist vom Teufel und das Häkchen zum die Jacke festmachen ist von Gott. Das ist natürlich Unsinn. Das meine ich nicht, das ewig Gestrige. Sehen wir einfach das Evangelium, das sich in jeder Kultur, in jeder Welt äußert. Und das in jeder Welt sagt, was gut, was böse ist. Das in jeder Welt, egal wie die aussieht, sagt, wie man in den Himmel kommt. Das in jeder Welt die gleiche Botschaft hat, Jesus allein. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich, völlig egal, was der Rest der Welt macht. Also diese Zentralpfeiler, die sind letztendlich das, was ich meine. Auch diese Art, dem Herrn zu dienen, wie man mit Absonderung umgeht. Das heißt, wo tut man die Finger weg? Und wo kann man beruhigt leben? Das heißt, diese Dinge, das ist eine unverändert. Da hat sich weder Gott geändert noch die Welt. Und in Römer 15, Vers 4 sagt die Bibel, du sollst von den Alten, vom Alten Testament lernen. Gleichzeitig sagt Bibel Paulus, 1. Korinther 11, 1, ist ein Vorbild für uns der Heiden. Galater 1, 8 sagt die Bibel, das Evangelium ist unverändert. Dann geht es so weit, dass er sagt, verflucht sei, wer ein anderes Evangelium predigt. Wir kommen halt heute in eine Welt, wo führende, ich habe das schriftlich daheim, führende Leute, zum Beispiel Bischof der evangelischen Welt, ganz offen sagt, keine Religion hat den Allvertretungsanspruch. Entschuldigung, wenn das nicht mehr gilt, der Heilige Geist hat die Person Jesu Christi von der Ewigkeit her gezeugt. Das ist ein Wunder der Gottheit, dass Gott gleichzeitig Mensch wird. Und dann kam eine Fülle von Offenbarung und oft im Höhepunkt der Offenbarung mit im Johannesevangelium Kapitel 14 sagt der Herr Jesus klar, als ein Mensch, der gleichzeitig Gott war und gleichzeitig Mensch. Das heißt, die einzige Offenbarung des lebendigen Gottes auf diesem Erdball, in diesem Universum. Weil die Bibel sagt, von Gott weiß man gar nichts. Johannes 1, 18, wenn nicht Jesus gekommen wäre. Und er sagt eine Aussage und die ist das Totalzentrum des Evangeliums. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und da können alle alles behaupten, dieses Wort Jesus steht wie ein Pfeiler der Ewigkeit. Es gibt nur einen Weg in den Himmel und der heißt Jesus Christus. Ja, das muss man einfach sehen. Da ist letztendlich ein unverändertes Evangelium. Und in 2. Korinther 4, 18 zeigt uns die Bibel nochmals etwas und betont es, dass es nicht auf das Sichtbare ankommt. Da wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Und da steht im Griechischen ein Wort, das von Kairos kommt, das letztendlich meint begrenzt. Zeitlich begrenzt. Kairos ist immer der Zeitpunkt, im Gegensatz zu Chronos, der fließende Zeit. Und man sieht hier etwas, sie sagt, du musst das Unsichtbare ansehen. Ja, wie soll ich etwas sehen, was unsichtbar ist? Mit anderen Augen, mit den Augen des Herzens, mit der Heiligen Schrift und der Erleuchtung des Heiligen Geistes. Dann siehst du das Unsichtbare, was sich hinter der Kulisse abspielt. Und dann sagt die Bibel, Hebräer 12, 28, dieses Reich Gottes, das sich ja in 5 Erscheinungsformen äußert. Wir sind derzeit in der dritten, dass nämlich das Reich Gottes inwendig in uns ist durch den Heiligen Geist. Weil der Herr Jesus durch den Heiligen Geist Wohnung in uns gemacht hat. Und immer dort, wo der König ist, dort ist das Reich Gottes. Und dann sagt die Bibel, darum, weil wir ein unerschütterliches Reich empfangen, lasst uns die Gnade festhalten, durch die wir Gott auf wohlgefällige Weise dienen können mit Scheu und Ehrfurcht. Denn unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Er sagt, es ist ein unerschütterliches Reich. Es gibt Dinge, die sind unerschütterlich. Die sind nicht antastbar. Das sind die Dinge, die die Bibel eindeutig sagt. Sie sagt ganz klar, jeder ist verdammt und ein Kind der Hölle, weil er vor Adam der geistliche Tod geerbt hat. Jeder ist verloren. Keiner kann etwas tun. Dann kommt der Herr Jesus, tut alles, offenbart sich, verlässt die Himmel, vergießt sein kostbares und teures Blut. Und dann sagt die Bibel, jetzt praktisch ist ein allgültiges Opfer. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Er bietet es der Menschen an und lässt dem Sünder den Gnaderuf folgen, dass er gerettet werden kann. Und dieses Opfer, das vollständig aus Gnade ist, vollständig von Gott her als Geschenk gegeben wird, dem bußfertigen Sünder. Darum sagt nämlich Gott, tu Buße und Glaube. Das ist die Bedingung. Und sobald Gott das bußfertige Herz sieht, dann ist eine Bekehrung möglich. Dann rettet er diese Menschen. Diese ewigen Eckpfeiler, die sind unerschütterlich. Und die Bibel sagt, der Herr verändert sich nicht. Jetzt kommt halt ein Problem. Jetzt hast du Zeitgeist. Jetzt hast du Bewegungen. Darf ich es mal so hart sagen? Ich habe festgestellt, dass viele Bewegungen in sich der Charakter der Gehirnwäsche tragen. Versteht ihr? Ich habe Leute, wenn ich die in eine bestimmte Gemeinde schicke, kann ich dir auf ein Blatt Papier DIN A4 schreiben, was sie nach circa vier Monaten, wenn sie zurückkehren, was sie lehren werden. Ich habe das schon Gemeinde gesagt. Ich habe ihnen gesagt, wenn ihr den Weg geht, ich schreibe es euch auf. Ihr könnt mir anrufen, dann machen wir das verschlossene Kuvert auf. Ich schreibe euch auf, was ihr lehren werdet in 4, 5 Monaten. Und genau das passiert dann. Und da kommt immer die gleiche Lehre. Das ist wie Gehirnwäsche. Da werden die Leute narkotisiert. Und zwar, das ist das Problem auch der Endzeit. Es kommt plötzlich Bewegung auf. Wir haben noch nie so eine starke Entwicklung gehabt wie derzeit, dass ganze Bewegungen kommen. Und die kommen in der Regel immer vom gleichen Ort, von Amerika. Dort ist oft die Wurzel. Und wenn du diese Bewegungen siehst, dann siehst du mittendrin in der Endzeit, siehst du das Elend des allgemeinen Abfalls, die Gesetzlosigkeit, und jetzt kommen Bewegungen, die letztendlich aber wiederum gefärbt sind, wiederum einseitig sind, wiederum ihre Spielchen treiben und eigentlich nicht das sind, was wir hier gelesen haben. Sie sind nicht diese Quelle, wo lebendiges Wasser fließt. Sie sind nicht das Erbe der Väter. Sie sind nicht Zeuge dieses unerschütterlichen Reiches. Sie haben Teile davon, das beleugne ich ja gar nicht. Aber das, was ich unter Erweckung verstehe, das ist es nicht. Und vor dem Hintergrund möchte ich einfach diesen Josaphat beleuchten. Wir dürfen da etwas nie vergessen in der biblischen Prophetie. Gott hat ja nicht umsonst Königsbücher geschrieben, hat nicht umsonst Chronika durch den Heiligen Geist entstehen lassen. Und Königsbücher und Chronika haben zwei verschiedene Aspekte. Du hast einmal das gottlose Gesamtvolk, wo vor allem Israel mit seinen abgefallenen Königen im Mittelpunkt steht. Und du hast einmal eher Juda, wo doch noch die Segenslinie Gottes läuft. Juda ist der Stamm des Messias, der Stamm Jesu Christi, und das ist die Segenslinie. Und mir geht es nicht um die Abfallslinie, versteht ihr? Ich kann diese abgefallene Christenheit nicht erhalten. Das geht nicht. Die ist unter dem Gericht. Auch diese westliche Welt ist unter dem Gericht. Viele Dinge, wisst ihr, ihr müsst es einfach vorstellen, wir haben früher Missionare rausgeschickt nach Indien. Wir haben Missionare rausgeschickt in die muslimische Welt. Wir haben einfach Missionare überall hingeschickt. Wisst ihr, was inzwischen ist? Inzwischen hat sich das umgekehrt. Die Christenheit ist dekadent, die ist vollständig degeneriert. Das heißt, die entwickelt sich zurück, die entwickelt sich zurück ins Heidentum. Die ist moralisch versumpft, die ist aufgeweicht. Und jetzt kommen plötzlich die Leute, die wir früher evangelisiert haben, die kommen jetzt zu uns. Wer hätte je geglaubt, dass so etwas wie eine chinesische Religion namens Yin und Yang, Mikrokosmos, Makrokosmos, über Meridianlinie, die man ja nicht sieht, die es auch nicht gibt, schon Märchen, schon okkultes Märchen, dass diese Dinge plötzlich auch, ich sag's mal so, sich so etabliert, dass du nicht einmal mehr darauf vertrauen kannst, dass Leute, die von sich behaupten, dass sie wissenschaftlich arbeiten, dass die diesem Zeugs nicht auf den Leim gehen. Das glauben die. In Wirklichkeit kommt hier die chinesische Religion. Der nächste Schritt wäre der Ahnenkult. Das müsste eigentlich demnächst auch auftauchen. Du siehst, das kommt alles. Buddhismus, Meditation, Zen-Buddhismus, Okkultismus, wo du die Kontrolle über dein Leib verlierst. Das ist alles, das ist die Frucht. Und das kommt, weil die Christenheit letztendlich so ist wie Israel. Aber denen kannst du nicht helfen. Ich rede zu was anderem. Mir geht es um Juda. Und Juda steht für die wahren Gläubigen. Juda steht für die Gläubigen, die dem Herrn dienen möchten. Juda steht für die Gläubigen, die letztendlich nach den Pfaden der Vorzeit fragen. Juda steht für denen, die die Grenze nicht verrücken wollen. Juda steht dafür, die nicht ihre lebendigen Brunnen verstopft werden lassen wollen von den Philistern, die nicht wollen, dass die zugestopft werden. Und Juda steht einfach dafür, als dem Lerner dieses unsichtbare, unverrückbare, ewige Reich, dass das erhalten bleibt. Im Herzen der Gläubigen und auch in den Gemeinden, für das steht Juda. Und darum will ich jetzt die Könige Judas ansehen und nicht die Könige Israels. Versteht ihr? Für diese abgefallene Christenheit, ich habe das gesehen, ich weiß, ich bin kein guter Schätzer. Ich denke, es war das Jahr 1995. Dort habe ich mich intensiv mit dem Evangelischen Kirchentag auseinandergesetzt. Weil das selbst bei uns auf der Bank hat es einen riesen Wirbel gegeben, was da kam. Da kam damals, ich war irgendwo nicht da. Wir waren auf Besuch und ich bin irgendwo schnell weggegangen. Ich habe so im Kopf, ich erzähle es einfach aus dem Gedächtnis, ich bin zum Kopieren weggegangen und meine Frau ist hier bei der Verwandtschaft geblieben und dann kam eine Nachricht im Fernsehen. Und wo ich heimkomme oder wo ich zurückkomme zum Besuch, sagt meine Frau zu mir, du hättest da bleiben sollen. Da sage ich, warum? Da sagt sie, da kam Kirchentag, da kam eine Nacktszene beim Abendmahl. Da sage ich, das kann ja nicht sein. Gibt es doch nicht. Und das Interessante war, ich bin dem Ding nachgegangen. Ich ging dann so weit bis zu den Leuten, für die Führenden vom Kirchentag. Ich ging so weit, dass ich den Mann mir sogar geschnappt habe, der letztendlich das getan hat. Man nennt es einen Choreograf. Und als er mir das ganze Zeug dann geschickt hat, und ich habe die Leute vom Kirchentag gefragt, ich sage, Entschuldigung, die Leute müssen doch entsetzt gewesen sein, was sie hier gesehen haben. Sagt er, nein, mein Herr, die waren alle begeistert. Da bin ich hingegangen, haben wir das auch gesehen. Wisst ihr, was war? Es waren hinduistische Tempeltänze, die in großer Nacktheit ausgeführt wurden. Das haben sie beim Abendmahl aufgeführt. Die haben sie mit weißer Farbe geschmiert, die man abwaschen können, haben sie abgeduscht vor der ganzen versammelten Mannschaft. In diesem Umfeld, ich weiß nicht, war es der gleiche oder der nächste, ist eine koreanische Theologin aufgetreten, die die Tote gerufen hat. Versteht ihr? Dann kamen solche schweinische sexuelle Praktiken auf dem Kirchentag, ich möchte die gar nicht nennen, dass für mich klar war, jetzt ist der Point of No Return vorbei. Jetzt ist die Grenze überschritten. Also für Israel in dem Stadium gab es von Gott her nur Gericht. Für die abgefallene Christenheit gibt es nur noch Gericht. Aber für Juda, für die wahre Gläubige, die da mitten drin steckt, und das siehst du im Josaphat, da ist nicht das Gericht, sondern da ist die Gnade. Die haben Raum, die haben Raum zur Buße, die haben Raum, Gott zu dienen, die haben Raum, vorwärts zu gehen. Die können Gott Gottesdienst darbringen, wie es biblisch ist, aber die haben ein Problem. Und zwar, die werden genauso von dieser Gesetzlosigkeit angegangen und aufgeweicht, bloß dass bei denen anders ist. Da trifft es auf keinen breiten Boden, sondern da trifft es eher auf Widerstand. Aber man sieht in diesem Josaphat eigentlich hochinteressante Dinge, dass hier das Ganze eigentlich schwierig wird. Die Geschichte Josaphats beginnt eigentlich in 2. Chronik 17 in die ersten 4 Verse. Also nochmals, 2 Reiche nebeneinander, so ist heute auch, wenn man die Christenheit als Ganzes nimmt. Der völlige Abfall, die völlige Gottlosigkeit und die, die Gott dienen wollen. Und die, die Gott dienen wollen, das war die Schiene Josaphats. Jetzt muss man ganz nüchtern sehen, was mir jetzt wichtig ist von dem Erbe der Väter her. Die 2 Vorfahren Josaphats, die waren großteils klar. Sie haben Fehler gemacht, aber sie waren klar. Asa zum Beispiel hat dann im Alter, und Alter ist gefährlich, ist er starrsinnig geworden und hat Gott nicht mehr gesucht. Aber ansonsten waren die Vorfahren auf der Linie der Väter, auf der Linie der alten Erweckung, auf der Linie des wahren Evangeliums. Jetzt heißt es, und sein Sohn Josaphat wurde König an seiner Stelle und er wurde mächtig gegen Israel. Versteht ihr? Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich muss mächtig sein gegen diese Verführungen. Versteht ihr? Dieses elende humanistische Getue, wer das einmal durchschaut hat, lässt doch Geschichte. Wie hat die Französische Revolution, der Aufbruch des reellen Humanismus geendet? So wie er immer endet, im Blutbad. Versteht ihr? Humanismus geht davon aus, dass der Mensch gut ist. Die Bibel sagt aber, der Mensch ist verderbt von der Sünde. Und er sagt hier, mächtig gegen Israel, denn er legte Kriegsvolk in alle festen Städte Judas und legte Besatzungen in das Land Juda und in die Städte Ephraims, die sein Vater Asa erobert hatte. Versteht ihr? Es ist ungeheuer wichtig, dass wir Besitztümer geistlich, die unsere Väter erobert haben, die müssen wir besetzen im geistlichen Kampf und darf sie nicht preisgeben, ein verlottertes und ein vom Teufel geprägtes Israel. Und der Herr war mit Josaphat, denn er wandelte in den früheren Wegen seines Vaters David und suchte nicht die Baale, sondern er suchte den Gott seines Vaters und wandelte in seinen Geboten und handelte nicht wie Israel. Und da sagt die Bibel, darum befestigte der Herr das Königtum in seiner Hand. Das heißt, nicht wie Israel, sondern völlig anders, so wie David, so wie die Väter, dieses Erbe der Väter. Das war mal die Grundvoraussetzung. Und wenn man jetzt das einmal anguckt, da siehst du 2. Chronik 14, Asa, vor ihm heißt es, Vorfahre, Asa tat, was gut und recht war vor dem Herrn, seinem Gott. Denn er entfernte die fremden Altäre und die Höhen und zerbrach die Gedenksteine und hieb die Aschera-Standbilder um. Und er gebot Juda, dem Herrn, dem Gott ihrer Väter zu suchen und nach dem Gesetz und Gebot zu handeln. Wenn man dann weitergeht, Vers 10, Asa rief den Herrn, seinen Gott, an und sprach, Herr, bei dir ist kein Unterschied zu helfen, wo viel oder wo keine Kraft ist. Hilf uns, Herr, unser Gott, denn wir verlassen uns auf dich. Und dann erklärt er, dass er im Namen Gottes diesen Krieg führt. Versteht ihr, da ist eine völlig andere Situation. Da ist eine Situation, wo auch die Vorfahren klar waren. Die haben gewusst, ich muss Hilfe suchen bei Gott, das war dieser Weg. Jeremia 17, Vers 5 sagt, verflucht sei, wer sich auf Menschen verlässt, gesegnet ist, wer sich auf den Herrn verlässt. Die menschliche Linie hat einen gewissen Fluch. Gott benutzt laut Epheser 4, 11 bis 16 die Menschen. Er benutzt seine Kinder, um den Leib Christi zu, ich sag's einmal so, zuzubereiten. Aber trotzdem müssen wir aufpassen. Der Mensch ist immer gefährlich. Weil der Mensch ist immer eine Mischung aus Geist und Fleisch, auch der Wiedergeborene. Da muss man sehr aufpassen. Und hier sieht man dann etwas, letztendlich, sie verlassen sich hier auf den Herr. Sie sagen, der Herr wird streiten und ich werde stille sein. Wie es in 2. Mose 14, 14 geschrieben steht. Asa ruft der Herr an und verlässt sich darauf, dass wirklich Gott für ihn kämpft. Wisst ihr, jetzt kommen wir zu dem Punkt. Der Herr Jesus hat ganz klar betont, dass er den wahren biblischen Glauben nicht finden wird, wenn er auf diese Erde kommt. Und hier hast du etwas. Das Evangelium wird ausgerottet, in dem Sinne, auch in Juda, indem es sie langsam dran gewöhnt. Und das siehst du auch, wie das passiert, nämlich die zwei Nachkommen Josaphats. Man hat genau das Falsche. Josaphat als Nachkomme dieser Leute wie Maasa, den ich gerade gelesen habe, der zieht die Konsequenz draus. Aber seine Kinder ziehen die Konsequenz schon wieder nicht mehr draus, sondern die nächste Generation kippt um. Und so habe ich die Gemeinde umkippen sehen. Es musste nur eine bestimmte Generation aufstehen, die den Kampf ums Reich Gottes nicht mehr gesehen hatte, die gar nicht mehr wusste, was gut und böse ist. Und die letztendlich keine Ahnung hatte, was ihre Väter für Kämpfe gekämpft haben. Und dann kippt die Gemeinde so blitzschnell. Und manchmal gibt es ja auch Gott dahin. Ich habe das gesehen, wie Gott blitzschnell zwei führende Brüder weggenommen hat und dann ist die Gemeinde gekippt. Kann man nur noch vor Gericht reden. Aber dass das Gericht ausgelöst wird, da muss vorher etwas passieren. Da muss ein Verlassen der Wege Gottes sein. Da muss ein Verlassen dieser alten Pfade der Vorzeit schon geschehen sein, dass es überhaupt passiert. Und es muss manchmal auch weit kommen. Es geht nicht immer schnell. Es ist oft so, dass du gar nichts merkst, dass du denkst, Gott lässt fünfe gerade sein, er lässt es durch. Da ist noch ein gewisser Segen da. Du merkst überhaupt nichts und merkst nicht, dass das Damoklesschwert schon über dem Haupt schwebt. Gell? Und manchmal ist es auch so, dass Gott seine Kinder schult. Er lässt sie in Nöte kommen. Nicht, weil er sie nicht liebt oder weil er sie quälen will, sondern weil das Gleiche passieren muss wie in Markus 9, 24 bei diesem Vater, wo der Herr Jesus sagt, wenn du glaubst, helfe ich dir. Und wo er sagt, ich glaube, Herr, hilf meinem Unglauben. Hilf mir, so ist eigentlich wörtlich, also gemeint, loszukommen von meinem Unglauben. Das heißt, wir müssen zuerst oft lernen in der Schule Gottes. Und jetzt kann man nicht rebellieren in der Schule Gottes, sondern man muss die durchleben. Und wenn jetzt die Verführer kommen und sagen, wer Gott dient, dem geht's gut. Wer Gott dient, der hat keine Kämpfe. Wer Gott dient, hat Erfolg. Wer Gott dient, ist allgesehen in dieser Welt, muss ich sagen. Baal! Das ist Satans Botschaft. Die Bibel sagt ganz klar, wir sind Fremdlinge auf dieser Erde. Wenn die Gläubigen mal Beifall bekommen von der Welt, dann stinkt es gewaltig. Sondern die Bibel sagt, wir sind Fremdlinge. Wir sind Außenseiter. Und wir haben nur eines, wir haben das Wort Gottes und 2. Korinther 1, 20 sagt, dieses Wort Gottes ist Ja und Amen von Gott her. Der Jesus hat alles mit seinem Blut bezahlt und der Herr wirkt. Er ist der lebendige Gott, der hier wirkt und jetzt sieht man ganz nüchtern sachlich, wie er mit seinen Leuten umgeht. Und jetzt möchten wir einfach diesen Josaphat uns mal ansehen, dass du siehst, wie man Erbe bewahren kann. Dass man sieht, man kann sogar Fehler begehen, wenn die Grundlinie stimmt. Mir geht es um die Grundlinie. Wenn die Grundlinie stimmt, kann man auch Fehler begehen. Da geht die Welt nicht unter der Wege. Was ganz wichtig ist, dieser Josaphat hatte bei seinen Vätern etwas gesehen, bei Asa in Kapitel 16, dass es Situationen gibt, die sind elend für Gläubige. Und zwar, da wird ja berichtet, wie der König von Israel, das sind oft die andere Seite, wie der König von Israel heraufzieht, und dem König von Juda, und dann heißt es, um Asa, dem König von Juda, keinen Ausgang und Eingang mehr zu lassen. Das heißt, du kommst in Nöte, du wirst an die Wand gedrückt. Es dreht dir die Luft ab, du hast keine Chance. Und jetzt macht das Entscheidende falsch. Und daraus hat Josaphat gelernt. Er sagt hier, da nahm Asa aus dem Schatz im Haus des Herrn und im Haus des Königs Silber und Gold und sandte zu Ben-Hadad, dem König von Aram, der in Damaskus wohnte, und ließ ihm sagen, und so weiter, und so weiter. Das heißt, wenn wir in diesen Situationen, wo wir im Druck sind, wo wir an der Wand stehen, mit dem Kreuz an der Wand, nicht mehr wissen, ein noch aus, Wenn wir dann anfangen, menschlich zu denken, menschliche Mittel zu ergreifen, dann geht es uns wie im Asa. Vor allem, wenn wir die geistlichen Mittel nehmen und den Feinden ausliefern. Oder wenn wir sie sogar den Freunden ausliefern. Versteht ihr? Wenn man dann Hilfe sucht am falschen Platz, statt sich zum lebendigen Gott zu wenden, dann geht es der Bach runter. Das ist einfach Fakt. Und diese Generation sagt, aber das ist jetzt wieder fundamentalistisches Bibelverständnis, was du sagst. Weißt du, wir sind doch geschult, wir haben doch hier das und so weiter. Ihr versteht? Der Intellekt ist vor der Sünde verseucht, ist euch das klar? Mein Hirn hat gelangt, auf einer Bank hinter der Kulisse bestimmte Prozesse zu steuern. Aber mein Hirn hilft mir nichts, die Sünde auszulöschen. Da brauche ich was anderes. Da brauche ich das Blut Jesu Christi, da brauche ich das Kreuz und da brauche ich die geistlichen Mittel. Und da brauche ich diesen Pfad der Vorzeit, den ich wandle, wie meine Väter, um hier aus dem rauszukommen. Und da siehst du einfach, Asa macht hier den entscheidenden Fehler. Und jetzt kommt sein Sohn Josaphat. Und Josaphat ist ein Mann, der wirklich Gott dient. Und er geht hin und sucht den Herrn. Und Gott bestätigt ihn. Jetzt heißt es in Vers 6 von Kapitel 17, und da sein Herz in den Wegen des Herrn mutig wurde, tat er auch noch die Höhen und die Aschera-Standbilder aus Juda hinweg. Ich habe mich gefragt, wie kann unter Asa so ein Zeugs noch da sein? Asa hat Gott gedient. Und da siehst du etwas, wie auch im Volke Gottes, wie auch bei Juda, ohne dass man es oft allgemein merkt oder ohne dass es allgemein im Bewusstsein ist, solche Götzen noch installiert sind, wo einfach Dinge da sind, die man rauswerfen muss. Wo einfach dieses verdeckte Denken zu denken wie die Welt, sich der Welt anzubiedern, Freund mit der Welt zu sein, auch zu Mitteln zu greifen, die okkult sind. Da haben wir doch keine Hemmung. Selbst im Turm der Konstanze, der Resistance, also Resistance nicht die französische Widerstandsbewegung, sondern der Widerstand gegen den Katholizismus, als diese Gläubiger eingekerkert wurden, kam es vor, dass sie Nostradamus gelesen haben statt Bibel. Ist brutal. Ist genau das Gleiche, wenn ein Gläubiger heute zur alternativen Heilmethode geht, die eindeutig okkult sind. Ist genau das Gleiche. Wer denkst du, wer dich heilt? Doch nicht der Herr Jesus. Oder glaubst du, die Wissenschaft heilt dich mit okkulten Mitteln? Nee. Du bist dem Teufel auf den Leim gegangen. Und das ist das Problem. Selbst in gläubigen Kreisen, ich könnte führende Leute, die sogar Bibelübersetzung rausgebracht haben, führende Leute, die gehen hier bei der Alternativmedizin genau diesen Weg des Okkultismus. Ich könnte euch einen Namen sagen. Da musst du sagen, was ist in euch gefahren? Das ist genau das, was zur Zeit Josaphats war. In Juda, in dem, der eigentlich Gott dienen will, wo die ganze Grundlinie alles stimmt, wo vielleicht sogar die reine Lehre ist. Versteht ihr, die reine Lehre ist sogar gefährlich. Ich will heute gar nicht mehr wissen, was für reine Lehre jemand hat, sondern bei mir müssen nur die Grundlinie stimmen und dann will ich sein Leben sehen. Ich will sehen, dass die Frucht des Heiligen Geistes da ist. Ich will sehen, dass das Wirken des Heiligen Geistes da ist. Ich will sehen, dass es nicht menschlich ist, sondern dass die Gnadegabe, die Gott den Menschen gibt, und jeder Gläubige hat ja bekanntlich mindestens drei, dass diese Gnadegabe zum vollen Ausbruch kommt, dass der Heilige Geist die wirksam werden lassen kann bei den Gläubigen. Wenn ich das sehe, dann bin ich beruhigt. Wenn ich aber die andere Linie sehe, das Hirn, der Intellekt, das Menschliche, die Weisheit dieser Welt, das Anbieter an diese Welt, letztendlich mit der Welt zu kooperieren und sich dann bei der Welt schön Kind zu machen, dann habe ich Hure Babylon. Und Hure Babylon ist nur ein anderes Wort für Astarte und für Baal im Alten Testament. Dann habe ich genau die Linie. Und die war hier da, verdeckt. Jetzt sieht man etwas. Wenn der Gläubiger plötzlich merkt, Gott erhört meine Gebete. Ich kann den Arm Gottes bewegen. Gott erhört wirklich Gebete. Das ist keine Philosophie, kein Geschwätz, sondern Gott bewegt wirklich seinen Arm, wenn ich im wirklichen Gebet und mit meinem ehrlichen Herzen zu ihm komme. Ich habe es ja vor kurzem erklärt, nochmals. Versteht ihr? Es gibt ein Problem. Ich habe es auch eine Bibelstunde versucht rüberzubringen. Und es ist einfach so, manche Dinge tun die Gläubigen nicht, weil sie ganz genau wissen, dass sie in Wirklichkeit gar keine Vollmacht haben und dass sie gar keine Macht im Herzen haben. Sie haben gar nicht die Substanz, das zu tun. Und da sind sie dann nur so ehrlich, dass sie es nicht tun. Das ist schon gar nicht falsch, dann sieht man es wenigstens. Aber das ist trotzdem falsch. Und das, was Gott gegeben hat, ist Geist und Leben. Die Bibel sagt, das Wort Gottes besteht nicht in Worten, das Reich Gottes, sondern in Kraft. Da muss etwas passieren. Da muss moralisch, muss ein besseres Niveau herrschen wie woanders. Da muss Kraft sein gegen die Sünde, da muss Kraft sein gegen die Verführung, da muss Kraft sein, um anderen zu bezeugen, dass der Herr Jesus der Retter von Sünde ist und dass sein Blut die Sünde austilgt. Wenn es nicht da ist und man geht zu den menschlichen Methoden, hast du keine Chance. Wisst ihr, das ist heute in. Und je mehr das vom Zeitgeist her installiert wird, je weniger letztendlich merken es die Leute. Josaphat war ganz anders, er hat es gemerkt und wirft alles, was er von dem erkennt, raus. Wenn man das Kapitel weiter liest, dann sieht man in Vers 7, er schickt dann Leute, vertrauenswürdige Leute, die gehen hin und lehren das Wort Gottes. Das heißt, das Wort Gottes ist im Mittelpunkt. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wisst ihr, es gibt hier ganz einfache Regeln. Die Bibel sagt, aus zwei oder drei Zeugen im Mund soll jedes Zeugnis bestehen, jede Sache, jedes Rema, jedes Verbindliche. Jetzt muss man einfach sehen, wenn die Bibel etwas glasklar aus zwei oder drei Zeugen im Mund lehrt und vom Gesamtzeugnis der Schriften, dann ist es unantastbar. Wenn sie etwas hat, das nicht so eindeutig bezeugt ist, dann gilt das zweite Zeugnis meines Gewissens, dann habe ich hier gewisse Freiheit. Und das dritte, was gilt, ist ganz einfach, die Bibel sagt, wisst ihr nicht, die Natur lehrt euch, das heißt die Schöpfungsordnung. Ich brauche da nur einen gesunden Menschenverstand, um zu überlegen, was hat Gott sich dabei gedacht. Wenn man auf dieser Schiene geht und dann sagt, alles, was nicht geschrieben steht, weg, dann wird es ganz einfach. Die Gläubigen haben schon ungeheure Fantasie und der Teufel, der die Gläubigen kennt, wenn der sieht, dass sie den Weg geht, so wie es hier vor Asa her noch verdeckt war, dass sie diesen halb verdeckten Weg geht, dann wird er sie auf diesem Weg langsam, aber sicher schulen. Er wird sie anheizen und dann werdet sie plötzlich kommen und werdet genau solche Methoden anwenden. Das ist genau das Gleiche, wenn ich höre, ich habe mich bekehrt. Ich habe mit Leuten schon geredet wegen Bekehrung. Ich habe mich bekehrt damals. Ich habe damals meine Sünde vor Menschen bekannt. Und man hat mir praktisch die Vergebung der Sünde zugesprochen. Der Mensch muss sagen, wertlos. Weder hat dir der Herr Jesus die Sünde vergeben oder du hast gar keine Sündevergebung. Versteht ihr? Ich muss weg von diesen menschlichen Linien und muss hin zu dem, was Gott hier sagt. Ich rede jetzt nicht vom Abfall in der Menschheit. Ich rede auch nicht vom Abfall in der Christenheit, die sowieso schon so weit der Bach runter ist, dass nichts mehr da ist. Israel, das meine ich gar nicht. Sondern ich rede von Juda. Ich rede von uns. Ich rede von den Gläubigen guten Willens, die Gott dienen wollen, von ganzem Herzen, ganzer Seele und ganzem Gemüte. Wisst ihr, jetzt kommt eigentlich was. Dieser Josaphat ist so, dass dir's wohl wird, wenn du den Bibeltext liest. Es wird dir wohl, dass ein Mensch so Gott dienen kann. In 2. Chroniker 18,1, der Heilige Geist erzählt immer die Wahrheit. Er ist der Geist der Wahrheit. Als nun Josaphat großen Reichtum und Ehre erlangt hatte, da verschwägerte er sich mit Ahab. Wisst ihr, wer Ahab ist? Ahab ist mit der übelste König Israels. Und da kommt ein ganz wichtiger Punkt, das ist das Prinzip 2. Korinther 6, 14 bis 7, 1. Das wirkliche Problem der Zusammenarbeit. Das Problem, dass man hier letztendlich sich absondern muss. Bei mir hat auch schon das Telefon geklingelt. Warum kommst du nicht in diese Veranstaltung? Und ich sage, Entschuldigung, können wir nicht. Ich sage, ich rede mit den Brüdern, aber ich brauche gar nicht reden, der Fall ist klar. Und dann ging es hart auf hart Zusammenarbeit. Und dann haben wir gefragt, warum kommst du nicht wenigstens beten? Dann habe ich die Gegenfrage gestellt, habe gesagt, der Mann ist nicht bekehrt, der hier eine zentrale Rolle mitspielt. Ich habe gesagt, die Bibel verbietet mir, mit Unbekehrten geistlich zusammenzuarbeiten. Oh, sagt der andere, er ist ein Mann des Friedens. Ich sage, Entschuldigung, es war nicht die Frage. Es gibt auch Menschen, die nicht bekehrt sind, diese Menschen des Friedens. Ich habe gesagt, die Frage ist, ist er bekehrt? Dann kann ich mit ihm zusammenarbeiten. Ist er nicht Gottes Kind? Kann ich nicht. Zweite Antwort, er ist ein Mann des Friedens. Das Beste, man legt auf oder beendet es mit Anstand. Wisst ihr, und wenn du das siehst, über die Jahre, wie sich das kultiviert hat, dann weißt du, dass die Gesetzlosigkeit ihre Früchte getragen. Und dann weißt du, es ist das Gleiche passiert, wie zur Zeit Asas. Josaphat, der unser Muster ist. Josaphat räumt auf. Wenn du Gott dienen willst, wie Josaphat, da musst du aufräumen, da muss das weg. Das muss weg. Da gehört auch dazu, das möchte ich mal hier deutlich betonen, dass man mit dem Reich Gottes kein Geschäft macht. Steht hier. Geld ist ein trübes Kapitel. Es gab Prediger, von denen haben wir gesagt, dass sie besser Geld einsammeln können, wie predigen. Das ist der Schande. Wisst ihr, wenn ich heute sehe, du bist irgendwo und es geht darum, du hast hier eine Veranstaltung, wo das Reich Gottes, wo gedient werden soll, und man sagt dir dann, da musst du 40 Euro Eintritt zahlen, wobei es noch billig ist, da gibt es ganz andere, wo du viel mehr zahlen musst. Dann muss ich sagen, das ist geistliche Hurerei, das ist eine Schande, schämt euch. Schämt euch definitiv, wirklich, das muss man den Leuten sagen. Das Reich Gottes ist umsonst. Wisst ihr, wenn diese Weltwirtschaft voll zusammenbricht, und die wird zusammenbrechen, und es wird nicht allzu lange gehen, die wird zusammenbrechen, wisst ihr warum? Weil Offenbarung 13, Vers 8 und folgende, also das ganze Kapitel 13, vor allem der Schluss, sagt ganz klar, dass ein System aufkommen wird, antichristlich, wo niemand mehr kaufen oder verkaufen kann. Das heißt zu Deutsch, du hast eine Form von Geld, das man abriegeln kann. Wie das ganz, ganz, ganz genau geht, sagt die Bibel ja nicht. Aber du hast drei Dinge. Du hast die Zahl, du hast das Malzeichen und du hast den Namen des Tieres. Drei Dinge werden der Eingang sein zu dieser, dass du zahlen und kaufen kannst. Wenn du das nicht hast, bist du erledigt. Und der Herr wird die Gemeinde trotzdem durchbringen. Ist überhaupt kein Problem. Aber du siehst hier etwas Furchtbares. Und wenn das einmal alles zusammenbricht, dann ist es ungeheuer wichtig, dass es noch etwas gibt auf dieser Welt, das umsonst ist, wo du nicht kaufen und verkaufen musst, sondern wo du frei bist. Und das ist das Evangelium. Und darum ist das Evangelium immer frei. Ist immer kostenlos. Schau, der Grund, wenn ihr jetzt nachher rauslauft, dass dahinter keine Opferkiste steht. Versteht ihr? Schau, der Grund, warum hier kein Körblein durch die Reihen geht. Es hat einen ganz klaren Grund. Ich möchte es nochmal betonen, ich habe schon oft gesagt, wenn der Herr einen Auftrag gibt, dann zahlt er auch. Die Menschen sind die, die Aufträge geben, nicht zahlen. Der Herr bezahlt, was er beauftragt hat. Und wenn kein Geld vom Herrn kommt, dann muss man sich überlegen, ob der Auftrag vom Herrn kam oder ob der Auftrag aus meiner Seele kam. Ob der Auftrag aus meinem Hirn kam, wo der herkam. Wenn er vom Herrn kommt, brauchst du keine Gedanken mehr machen, er zahlt. Aber die Menschen, die zahlen nicht. Verstehst du? Und das ist das Drama des Geldes im Reich Gottes. Und wenn ich so vorgehen würde, würde ich viele Missionswerke, würde viele Arbeit im Reich Gottes zusammenbrechen. Ist euch das klar? Vielleicht ist es gut, wenn sie zusammenbrechen würde. Und mancher wäre nicht auf dem Missionsfeld. Und vielleicht wäre es gut, wenn er nicht auf dem Missionsfeld wäre. Ihr wisst, was ich meine. Mir geht es um das Echte. Dort, wo Echtes ist, dort läuft es. Auch wenn ein Kampf ist. Aber dort, wo es unecht ist, wird es künstlich durch diese Mittel Baals, durch diese Mittel dieser Welt am Leben erhalten. Das ist vom Übel. Darf schon nicht mehr sagen heute, oh, sei doch froh, dass es noch gibt. Nee, bin ich nicht. Ich will Echtes oder gar nichts. Ich will das nicht, dieses Theater dieser Welt. Und jetzt kommt hier etwas, als Josaphat wirklich genügend Substanz hat, verschwägert er sich mit Ahab. Er sagt sogar in Vers 3, ich will sein wie du, mein Volk sei wie dein Volk und ich will mit dir in den Kampf ziehen. Er kann mit denen nicht in den Kampf ziehen, weil die kämpfen gar nicht gegen den Teufel. Die kämpfen gar nicht gegen das Reich der Finsternis. Sondern die sind ein Stück des Reiches der Finsternis schon gewesen. Die sind schon aufgefressen. Wisst ihr, wenn du das siehst, wenn du in deiner Truppe, beim Militär, hast du gegnerische Truppe. Wisst ihr, was dann passiert? Verwirrung und Niederlage. Weil da kriegst du ein Problem mit. Hat Josaphat nicht erkannt. Und dann kommt ja diese berühmte Geschichte, und die hat mich am meisten erschüttert. Wo es darum geht, dass er mit Ahas, mit diesem wirklich teuflischen König, dass er mit ihm da hinaufzieht. Und jetzt kommt das Wichtige, die Propheten Israels, sie weissagen, du wirst Erfolg haben. Die weissagen immer, dass du Erfolg haben wirst. Wir sind hingestanden, schon vor Jahren haben gesagt, wir kriegen da Erweckung, Erweckung, Erweckung. Ich habe es nie geglaubt, keine Sekunde, weil ich weiß, dass in der Bibel steht, am Schluss kommt nicht die Erweckung, sondern der Abfall. Was ist gekommen? Keine Erweckung. Abfall, ohne Ende. Aber wenn du dir das jetzt anguckst, dann passiert was Schreckliches. Josaphat ist immer nur einer der Unseren, darf ich es mal so sagen? Jemand, der Gott dienen will, der zu Juda gehört, der zu der Linie der Väter gehört, der nicht den Abfall will. Und er sagt, ich bin kein Prophet des Herrn hier. Er merkt, dass die lügen. Er merkt, dass das Windbeutel sind. Schaumschläger, Lügner. Und er holt jetzt ein richtiger Prophet des Herrn, einen echten. Und der sagt ihnen nicht genau das Gegenteil. Der beschreibt ihnen dann die furchtbare Geschichte, dass hier im Thronsaal im Himmel Und das ist der Teil, der nicht zu dieser Lichtswelt gehört, wo der Vater im unsichtbaren Licht ist. Das ist der Thronsaal, wo der Herr Jesus als die alleinige Offenbarung Gottes des Vaters hier als König auch des Himmels praktisch mit diesen auch Finsternismächten hier umgeht. Und dann sagt er, wer will hier letztendlich mithelfen, das Gericht über diesen gottlosen König zu treiben? Und dann heißt es, vom Geist, er sprach, ich will ein Lügengeist sein im Munde aller seiner Propheten. Da kommt ein Lügengeist. Der kam von Gott. Es gibt Lügengeister, die sind von Gott. Man sagt immer, das ist vom Teufel. Es gibt auch Dinge, die kommen von Gott. Es kann auch sein, dass Gott einen Lügengeist gibt, um jemanden zu richten. Und jetzt kommt das Interessante, obwohl dieser Prophet so gewaltig redet im Namen des Herrn, unter dem Wirken des Heiligen Geistes, und das ist das, was mich völlig schockiert, geht der Josaphat trotzdem mit. Wisst ihr, spätestens hier hätte Josaphat aufstehen müssen und sagen, Entschuldigung, der Herr redet ganz klar, das ist die Schiene des Teufels, ich gehe weg. Macht er nicht. Wisst ihr, wo das herkommt? Ist relativ einfach. Es kann auch bei Gläubigen, die klar wiedergeboren sind, die klare Gotteskinder sind, die von ihrer Gesinnung her Menschen sind, die in der Fülle des Heiligen Geistes leben wollen, die Gott dienen wollen, nicht im Geschwätz oder im Theater, sondern wirklich in der Kraft des Geistes Gottes, diese Menschen, die der Herr Jesus verherrlichen wollen, aber bei diesen Menschen kann es vorkommen, weil sie Menschen sind, dass sie im seelischen Bereich Bindungen haben. Kann passieren. Und hier hast du so eine seelische Bindung. Ich vermute, dass der Josaphat so ein edler Mensch war, dass es nicht übers Herz gebracht hat, dem Ahab zu sagen, ich gehe. Er hat sich mit dem ja eingelassen. Er war jetzt verschwägert, Verwandtschaft, ihr versteht. Er hat nicht den Mut gehabt, zu seinem Verwandten zu sagen, lass mich in Ruhe. Wieso? Und das ist oft das Hauptelend der Gläubigen. Sie wissen, dass es falsch ist. Sie merken es auch. Ihr Gewissen ist auch befleckt. Aber man kann es doch nicht machen. Das gehört sich doch nicht. Und was sagen die anderen? Das ist mit die Hauptfalle für uns Gläubige. Ich wäre hier aufgestanden, wäre gar nichts passiert. Jetzt kommt es sogar so weit. Natürlich, wie Gott prophezeit hat, echte Prophetie trifft immer ein. Ich habe noch nie gesehen, dass echte Prophetie nicht eintrifft. Und zwar, da geht jetzt einfach das Gericht Gottes in Erfüllung. Und der König Israel stirbt, so wie Gott prophezeit hat. Aber der König aus Juda, Josaphat, unser Vorbild, der gerät in Schwierigkeiten. Und jetzt kommt ein großes Problem. Wenn wir Fehler begehen, geistlich, wenn wir humanistisch denken, wenn wir tolerant werden, wo wir nicht tolerant sein dürfen, dann kann es passieren, dass wir in Schwierigkeiten kommen. Es kann sogar so gehen, dass es uns wirklich an den Hals geht. Und hier siehst du etwas. Josaphat, das ist von Kapitel 18, Vers 31, Josaphat aber schrie, und der Herr half ihm und Gott lockte sie von ihm weg. Ihre Situation, wo du normal keine Chance mehr hast, ist hier immer noch ein Gotteskind, das in der Not der Herr kennt. Rufe mich an einem Tage der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Er tut es und Gott holt ihn raus aus dem Elend. Und das ist die große Hoffnung, versteht ihr? Ich habe in meinem Leben, ich bin einmal hingesessen, das ist keine fruchtbare Tätigkeit, habe mir mal überlegt, was ich schon für Fehler gemacht habe, geistlich, was ich für Beziehungen zerstört habe, was ich geistlich kaputt gemacht habe, wo ich in die Irre gegangen bin. Als ich dann, wenn ich dann das alles vor meinem geistigen Auge vorbeilaufen habe lassen, wurde ich dankbar und habe gesagt, Herr, ich bin dir unendlich dankbar, dass du mich trotzdem durchgebracht hast. Denn Erbarmung muss unendlich größer sein als mein Chaotentum. Wieso? Und so ist es hier beim Josaphat. Versteht ihr, wenn die Grundlinie stimmt, dann kann ich auch mal einen Fehler begehen. Wenn ich dann aus ehrlichem Herzen den Namen des Herrn anrufe, dann rettet mich der Herr Jesus. So wie Paulus sagt es ja in einer Art und Weise, die mich völlig fasziniert. Im 2. Korinther 1 sagt Paulus, Vers 10, er hat uns denn aus solch großer Todesgefahr gerettet und rettet uns noch und wir hoffen auf ihn, dass er uns auch ferner retten wird. Damit sagt doch der Paulus, er erwartet, wenn er den Namen des Herrn anruft, so wie er ihn in der Vergangenheit gerettet hat, dass er ihn heute rettet, wenn ich in Not komme, und auch in Zukunft. Wisst ihr, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn wir das erkennen, dann letztendlich werden wir auch überleben, geistlich. Wir können Fehler begehen. Nur im Fehler dürfen wir dann nicht beginnen, den Fehler menschlich wieder in Ordnung zu bringen, zu kaschieren, zu tricksen, sondern manchmal macht es Gott so, dass er mir die Lektion beibringt. Jetzt kann der Josaphat plötzlich den Namen des Herrn anrufen. Hätte er das vorher getan, wäre nichts passiert. Wäre gegangen, wäre nichts passiert. Jetzt sitzt er in der Falle und der Herr rettet ihn. Da siehst du, dass Gott diesen Mann nicht untergehen lassen will. Und der will dich und mich nicht untergehen lassen, solange wir auf der klaren Linie stehen und marschieren und Gott dienen, werden wir nicht untergehen. Selbst wenn wir Fehler begehen. Wisst ihr, manchmal sind die Gläubigen auch perfektionistisch. Es gibt russlanddeutsche Gemeinde, ich verstehe das ja von ihrem Drang nach Heiligkeit, da passiert jetzt irgendjemand eine Sünde, die publiker wird. Dann muss dasjenige, solange es lebt, in die letzte Reihe auf Sünderbänklein sitzen. Das ist nicht biblisch. Sondern das Blut Jesu Christi macht mich rein von aller Sünde. Wenn wirkliche Buße da ist, wirkliches, tiefgreifend bis in die Seele erfassendes Bußwesen, wenn jemand wirklich Buße tut, dann ist es weg. Spurlos verschwunden. Das Blut Jesu Christi macht rein von aller Sünde. Wenn ihr das nicht wisst, wie das geht, dann lest 1. Könige 14,8 der David und lest Psalm 51. Dann seht ihr, wie das Blut Jesu Christi jede Sünde völlig aus dem Gedächtnis Gottes auslöscht. Oft müssen wir die Folge noch tragen, die wir angezettelt haben. Aber die Sünde vor Gott, die ist weg. Und das ist hier bei Josaphat geschehen. Das ist mit eines vom Größten, was ich jemals gesehen habe. Das ist gewaltig. Gott holt ihn raus aus seinem Elend, aus seinem Dreck. Jetzt sieht man hier etwas. Vers 19. Trotz Fehler, versteht ihr? Kein Perfektionismus. Aber Josaphat, der König von Juda, kehrte in Frieden heim nach Jerusalem. Die Bibel sagt, das neue Jerusalem ist unsere Mutter, ist unsere Heimat. In dem Moment, selbst wenn wir Fehler begehen, wenn wir zum Herr Jesus uns hinwenden, seinen Namen anrufen, das Blut in Anspruch nehmen und uns tiefgründig reinigen lassen, dann kehren wir in Frieden heim nach Jerusalem. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, wir kehren in Frieden heim. Aber es ist oft so, je nachdem, was wir für einen Fehler begangen haben, wird Gott uns das noch büßen lassen. Ich sage jetzt ausdrücklich büßen lassen, und zwar aus einem ganz einfachen Grund, um uns zu erziehen. Jetzt passiert nämlich Folgendes. Jehu, der Sohn Hananis, der Seher, ging hinaus ihm entgegen und sprach zu König Josaphat, solltest du so dem Gottlosen helfen und die lieben, welche den Herrn hassen? Deswegen ist Gottes Zorn auf dir von Seiten des Herrn, sagt, aber es ist etwas Gutes an dir gefunden worden, weil du die Aschera-Standbilder aus dem Land ausgerottet und dein Herz darauf gerichtet hast, Gott zu suchen. Das heißt, er sagt ihm, du hast jetzt ein Problem. Gott widersteht dir in manchen Punkten. Jetzt kommt etwas, das ist für uns ungeheuer wichtig. Die Bibel sagt, Gelassenheit verhindert große Sünden. In Vers 4. Danach blieb Josaphat in Jerusalem. Wisst ihr, manchmal müssen wir nur in Jerusalem bleiben. Manchmal müssen wir nur vorm Herrn stehen bleiben. So lange, bis wir sicher sind, dass unser Herz vor jedem Baal, vor jeder Astarte, vor allem gereinigt ist, dass unsere Gesinnung wieder völlig auf den Herrn ausgerichtet ist, dass wir nichts mehr mit Ahas zu tun haben wollen, nichts mehr mit diesem verkommenen, abgefallenen Israel. Und dann heißt es, dann ging er wieder aus, unter das Volk von Beersheba bis zum Bergland von Ephraim. Und er führte sie zu dem Herrn, dem Gott ihrer Väter, zurück. Plötzlich gibt ihm Gott eine neue Segenslinie. Er bricht das auf, was wir Erweckung nennen. Das heißt, man kann auch, wenn man einen Fehler begangen hat, Gott trotzdem im Segen dienen. Wenn man wirklich Buße tut, sie wirklich reinigen lässt, wenn man auf der Grundlinie sauber ist, geht man nicht unter wie Israel, sondern man kommt dann weiter. Und hier sagt die Bibel dann etwas Wunderschönes in Vers 7. So sei denn der Schrecke des Herrn über euch. Nehmt euch in Acht, was ihr tut. Denn bei dem Herrn, unserem Gott, gibt es weder Unrecht noch Ansehen der Person noch Bestechlichkeit. Das sagt er zu den Richtern. Wisst ihr, jetzt kommt plötzlich eine ganz klare Linie. Was ist gut, was ist böse? Ich habe es ja schon mal erzählt, als ich ein Seminar über Kindererziehung mal mitmachte, jetzt sei es mal dahingestellt, ob die alles richtig machen. Aber etwas ist mir aufgefallen, zumindest bei mir war es so, dort wo ich hart sein musste, war ich weich, dort wo ich weich sein musste, war ich hart. Ich war immer gerade umdreht. Das heißt, mein Instinkt hat mir das Falsche gesagt. Wisst ihr, und so ist geistlich oft, dort wo wir eigentlich hart sein müssten, sind wir weich und lepprig. Und dort wo wir letztendlich barmherzig sein sollten, sind wir hart. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man hier so lange in Jerusalem bleibt, bis das Herz wieder klar ist. Und jetzt sagt dieser Josaphat ein paar gewaltige Dinge. Er sagt zu diesen Leuten, so handelt ihr in der Furcht des Herrn, in Wahrheit und mit ungeteiltem Herzen. Er sagt ihnen dann in Vers 10, ihr sollt sie verwarnen, damit sie sich nicht dem Herrn versündigen und sein Zorn nicht über euch und eure Brüder komme. Warum kann er das sagen? Weil er selber erlebt hat. Er hat ja selber das erlebt, wo der Prophet kommt und sagt, der Zorn ist über dir. Er geht jetzt hin und zieht aus diesen geistlichen Fehlern, zieht er Lehren und sagt seinen Brüdern. Und sagt dann in Vers 11, seid stark und handelt, der Herr aber sei mit den Rechtschaffenen. Wisst ihr, und das ist der große Unterschied. Die Bibel sagt, das Recht Gottes ist nicht Worte, sondern Kraft. Die Bibel sagt nicht, wer Gottes Wort hört, sondern wer es tut. Es kommt immer darauf an, was man wirklich tut. Wisst ihr, nicht das Geschwätz und die Diskutiererei, sondern das, was wirklich rauskommt, wo du siehst, da passiert etwas. Wo wirklich Geistliches passiert. Und in dem Moment, wenn du das siehst, dann merkst du, dass dann letztendlich der Herr dabei ist. Und jetzt passiert etwas, wo Gott ihn weiter schult. Und er wird uns weiter schulen. Das heißt, auch bei uns wird das passieren, was in Kapitel 20 steht. Da kommen nämlich die Moabiter und die Ammoniter. Das sind die Halbverwandten von Israel. Und die greifen sie an. Und ich verstehe das. Ich bin in meinem Leben schon so oft angegriffen worden von allen möglichen, von Stahlharten, von Wachsweichen, von Ehrlichen, von Hinterhältigen. Ich könnte ein Buch schreiben, wie ein Angriff funktioniert. In 2. Chronik 3 heißt, da fürchtete sich Josaphat. Das verstehe ich. Manchmal graut es dir. Manchmal graut es dir, wenn du siehst, was läuft. Aber er macht jetzt Entscheidendes Richtige, richtete sein Angesicht darauf, den Herrn zu suchen, und er ließ in ganz Juda ein Fasten ausrufen. Und Juda kam zusammen, um von dem Herrn Hilfe zu erbitten. Auch aus allen Städten Judas kamen sie, um den Herrn zu suchen. Jetzt betet er in Vers 6. O Herr, du Gott unserer Väter, bist du nicht Gott im Himmel und Herrscher über alle Königreiche der Heiden? In deiner Hand ist Kraft und Macht und niemand kann vor dir bestehen. Jetzt geht er auf die Verheißung ein, dass Abraham das Land hat, dass die Heide vertrieben werden sollen. Dann sagt er in Vers 9, und wir in unserer Not, zu dir schreien wir, so wolltest du uns hören und uns helfen. Er sagt dann in Vers 12, denn in uns ist keine Kraft gegen diesen großen Haufen, der gegen uns herangerückt ist, und wir wissen nicht, was wir tun sollen, sondern auf dich sind unsere Augen gerichtet. Manchmal passiert es einfach, du hast keine Chance. Manchmal graut es mir, dass ich, wie soll das werden mit diesen Einflüssen von den Heiden, wenn die andere Religion uns zu überschwemmen droht. Wie soll es werden, wenn die Christenheit immer mehr abfällt? Wenn immer einer nach dem anderen kippt um und geht in diese verwerfliche Schienerei, wo du Brüder hast, von denen du den Hut gezogen hast, wo du gesagt hast, das sind wahre Männer Gottes. Plötzlich werden sie angesprochen und es geht jetzt um Rockmusik, um solche Dinge. Und er lässt es plötzlich zu. Undenkbar. Früher hat er dich rausgeschmissen nach 2 Minuten. Und dann, wenn man ihn fragt, dann kommen wir zu einem ganz einfachen Problem. Die Enkel tun es halt. Versteht ihr? Und beim Enkel ist plötzlich wie beim Ahas bei der Verwandtschaft. Da wird man weich. Lässt Teuflisches zu, wo man nicht zugelassen hätte. Oder bei den eigenen Kindern lässt man es plötzlich zu. Wisst ihr, wer kann hier sagen, dass er ohne Sünde ist, dass er das noch nie getan hat, dass ihm das noch nie passiert ist? Wisst ihr, und dann muss man Buße tun, in Jerusalem bleiben und dann fängt der Herr wieder an zu helfen. Und hier sieht man etwas in Vers 14, jetzt greift der Herr ein durch den Heiligen Geist. Da kam der Geist des Herrn auf Jehaziel, den Sohn Zacharias, des Sohnes Benajas, des Sohnes Jehils, des Sohnes Matanias, den Leviten von den Söhnen Asafs mitten in der Gemeinde. Und er sprach hoch auf, ganz Juda. Und die Einwohner von Jerusalem, und du, König Josaphat, so spricht der Herr zu euch. Fürchtet euch nicht und erschreckt nicht vor diesem großen Haufen, denn nicht euer, sondern Gottes Sache ist der Kampf. Vers 17. Aber es ist nicht an euch, dort zu kämpfen. Tretet nur hin und bleibt stehen, nämlich vom Herrn, und seht die Rettung des Herrn, der mit euch ist. Und da steht im Hebräischen bei Rettung Jeshua, der Name Jesus. Und dann muss uns plötzlich klar werden, für alle unsere Probleme hat Gott nur eine einzige Lösung. Und diese Lösung heißt Jesus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und jetzt kommt hier unter der Wirkung des Heiligen Geistes, das ist wahre Prophetie, wird gesagt, verlass dich nur auf den Herrn, geh nur auf der Schiene Gottes und lass Gott kämpfen. Du musst glauben, du musst vertrauen, der Herr wird für dich streiten und du wirst stille sein. Jetzt heißt es in Vers 20, vertrauet auf den Herrn, euren Gott, so könnt ihr getrost sein und glaubt seinen Propheten, so werdet ihr gelingen haben. Das heißt, er verweist sie wieder aufs Wort Gottes, praktisch auf die Propheten, das ist ja heute was, was auch geschrieben steht. Und jetzt siehst du, jetzt fangen sie ja im Glauben zu handeln. Sie haben keinerlei Sicherheit, dass was passiert ist. Sie haben nur die Zusage Gottes, sie haben die Verheißung. Und jetzt fangen sie an, in heiligem Schmuck zu singen. Danke dem Herrn, denn seine Gnade währt ewig. Das steht im Hebräischen Chesed. Chesed heißt Bundesgnade. Das heißt der Bund in Jesu Blut. Die ganzen Verheißungen, die durch Jesu Blut bezahlt sind, die geschehen. Jetzt siehst du plötzlich, sie beginnen im Glauben zu handeln. Und dann Vers 22, das ist etwas ganz Gewaltiges. Als sie anfingen mit Jauchzen und Loben, ließ der Herr in den Hinterhalt kommen über die Ammoniter, Moabiter und so weiter. Sobald du anfängst, im Glauben zu handeln, Gott zu glauben, nicht mehr dieser Welt, auf die Gefahr, dass du untergehst. Du musst nur glauben, dass keiner zu Schande wird, der Gott dient. Da gehst du auch nicht unter. Sobald man hier geistlich sich festkrallt am Saum seines Kleides, so wie es in der Evangelie steht, dann wird Gott anfangen. Sobald du im Gebet des Sieg Jesu wirklich akzeptierst und ihn dafür anbetest, dann wird Gott anfangen, deine und meine Probleme, und ich gehe mal davon aus, dass du auch nicht weniger hast wie ich, dass Gott deine und meine Probleme löst. Aber er löst sie nur, wenn ich hier anfange, das Gleiche zu tun. Vers 32. So regierte Josaphat über Juda, heißt es vorher, und er wandelte in den Wegen seines Vaters Asa und wich nicht ab davon, sondern tat, was dem Herrn wohlgefiel. Gibt es ein größeres Zeugnis als das, was dem Herrn wohlgefällt? Vers 33, nur die Höhen wurden nicht abgeschafft, denn das Volk hatte sein Herz noch nicht dem Gott ihrer Väter zugewandt. Verstehst du? Wenn ich und du, wenn wir uns entscheiden, diesen Weg der Väter zu gehen, wenn wir uns entscheiden, ein Josaphat zu sein, den Namen des Herrn anzurufen, allein auf den Herr Jesus zu vertrauen, ihm zu dienen und alles, was nicht zu diesem echten Evangelium gehört, wegzuwerfen, dann wirst du immer Leute haben, in jeder Gemeinde, du wirst immer Leute haben, in jedem Umfeld, vielleicht in der eigenen Familie, was weiß ich was, vielleicht deine eigenen Kinder, das weißt du ja nicht. Ich habe es erlebt einmal in ihrer Brüdergemeinde, wo es plötzlich herausgestellt hat, dass die Kinder der Ältesten das Problem waren, und zwar die waren verseucht von falschen Lehren, und dann kam es zur Trennung. Und letztendlich, wenn du anfängst, hast du nicht die Gewähr, dass irgendwo in deinem Umfeld nicht trotzdem noch ein Stück dieses alten Baalskultes, dieser alten Götzendienerei rumschwirrt. Das ist auch nicht deine Verantwortung, das ist dem Volk seine Verantwortung gewesen. Sondern ich und du müssen bloß sein wie Josaphat, und dann wird gar nichts passieren. Und dann siehst du etwas, wenn du hier voll zu Ende liest, 35, danach verbündete sich Josaphat, der König von Juda, mit Ahasja, dem König von Israel, der gottlos war in seinem Tun. Vers 37, aber Eliezer, der Sohn Dodavas von Maresha, weissagte gegen Josaphat und sprach, wenn du dich mit Ahasja verbunden hast, so hat der Herr dein Werk zerstört und die Schiffe zerschellten und konnten nicht nach Tarsis fahren. Eigentlich unglaublich, dass man dann die Lektion immer noch nicht gelernt hat und immer noch hingeht und letztendlich nochmal den gleichen Fehler begeht. Versteht ihr? Das ist oft, im Alter macht man viele Fehler, indem man einfach weicher wird. Wo man früher bereit war zu kämpfen, ist die Lebenskraft aufgezehrt und dann will man nicht mehr kämpfen. Das ist falsch. Ich will euch bloß eins sagen. Ich war einmal bei einer Versammlung. Da war ein alter Prediger. Da war ich vielleicht 25, aber ich war noch keine 25. Da war ein alter Prediger. Da war ein junges Bürschchen, ein junger Prediger. Und beide haben eine Andacht gehalten. Jeder 10 Minuten hat was gesagt. Ich kann euch nur eines sagen, das, was der junge Mann gesagt hat, das war nicht falsch, aber es war Stroh. Und dann kam der alte Prediger, blind, hat kaum noch gesehen, hat angefangen, aus dieser alten, väterweise Art, hat er angefangen, das Evangelium darzulegen. Und es war ein festliches Menü innerhalb kurzer Zeit. Es war Ströme lebendigen Wassers, werde ich nie vergessen. Heilige Geist hat gewirkt ohne Ende. Wisst ihr, das ist der Unterschied. Und wenn man das jetzt alles sieht, dann muss man einfach sagen, es ist genau das, was die Bibel uns zeigt in der Endzeit. Sie zeigt, es kommt Philadelphia und es kommt Laodicea. Laodicea ist der Totalabfall. Philadelphia ist die Gemeinde. Was sagt er denn von der Gemeinde? Die Gemeinde hat ganz einfache Merkmale in der Offenbarung 3. Er sagt ganz einfach, du hast das Wort bewahrt, Du hast dich zu mir bekannt, du hast den Herr Jesus bewahrt und du hast das Wort vom Vater auf mich bewahrt. Drei Dinge, nur drei Dinge. Das heißt, du hast weiterhin geglaubt, dass der Jesus kommt. Du hast weiterhin geglaubt, dass der Herr kommt. Du hast ein Herz, das brennend auf ihn wartet. Die anderen Dinge sind zweitrangig. Und du hast das Wort Gottes nicht zurückgelassen zugunsten von Baal und diesem Zeug. Und du hast den Herr Jesus als das Zentrum deines Herzens auf dem Berg der Verklärung. Sie sahen nichts als Jesus alleine. Steht ihr? Wir haben eine ganz einfache Entscheidung. Wir müssen uns in der Endzeit entscheiden, wollen wir den Weg Israels gehen oder wollen wir den Weg Judas gehen. Wollen wir den Weg Judas gehen, ist das schon mal das meiste gewonnen. Das ist eine Frage unserer Gesinnung. Aber jetzt müssen wir hingehen, wir müssen lernen aus dem Josaphat. Ich muss sagen, verschwägere dich nicht mit Israel, an keiner Stelle. Der Herr holt dich trotzdem raus, der Herr ist barmherzig. Wisst ihr, wenn ihr sehen würdet, was der Herr, wie viele Fehler er bei mir schon korrigiert hat, in der Gemeinde, in der Familie, in meinem Beruf, in allem. Ich habe überall Fehler gemacht, so dumm teilweise, dass ich manchmal sagen muss, wie kann man so dumm sein? Ich muss in den Spiegel gucken, so geht es mir wenigstens. Ich muss sagen, wie kannst du so dumm sein? Aber trotzdem hat mich der Herr aus allem rausgeholt. Wisst ihr warum? Weil die Grundlinie Juda war, nicht Israel. Wenn man dann zum Herrn Jesus geht und den Namen des Herrn anruft, dann kommt gewaltigste Hilfe von ihm und dann kann man beginnen, wiederum auch das Volk, dort wo man dient, zum Herrn zurückzuführen. Nur sollte man einen einzigen Fehler nicht begehen, obwohl die Bibel sagt, er geht in Frieden heim. Oder zumindest wird er zu denen gezählt, die letztendlich als gute Könige, und die sind alle in Frieden heimgegangen, die hier genannt werden. Er war da ein guter König Israels und da sieht man etwas. Diesen letzten Fehler sollten wir nicht begehen, damit er nur weich wird. Aber ihr versteht, es ist unser Problem. Es gibt ein vollkommenes Opfer. Es gibt einen Weg der Väter. Es gibt eine klare Aussage der Bibel, was gut und schlecht ist. Versteht ihr? Die Bibel sagt ganz klar, Sexualität vor der Ehe ist Sünde. Homosexualität ist Sünde. Die Bibel sagt ganz klar, Lüge ist Sünde. Stehlen ist Sünde. Das Finanzamt betrügen ist Sünde. Es gibt so eindeutige Aussagen, was schwarz ist und was weiß ist, was gut ist und was böse ist. Die Bibel sagt ganz klar, das ist es. Und in dem Fall müssen wir privat uns vor der Sünde hüten, wie vor der Pest, müssen beginnen, den Namen des Herrn anrufen, unser Leben auf diese Schiene auszusetzen und wahrhaftige Leute wie Josaphat zu sein, die auf der Schiene Judas gehen. Dann wird die Fülle des Heiligen Geistes, dann wird die Fülle des Segens sich über uns ergießen. Ich denke, das ist das, was jeder wahre Gläubige doch ersehnt. Mich bete zum Schluss. Herr Jesus, möchte einfach danken, dass du so schonungslos auch von deinen Kindern, selbst von Josaphat, zeigst, was hier wirklich passiert ist, auch im Herzen. Du zeigst auch die Fehler, du zeigst auch das Elend, du zeigst auch diesen geistlichen Kampf. Und gib uns einfach Gnade, dass wenn jemand in unserer Mitte ist, der noch gar nicht auf dieser Schiene Judas geht, der vielleicht sogar nicht einmal gläubig ist, dass du dich ihm erbarmst, dass er sich bekehrt, vielleicht aus einer Halbfrömmigkeit heraus zum wahren Glauben. Und dass du, Herr Jesus, letztendlich auch uns Gläubige wie ein Josaphat führst. Bewahre uns davor, uns mit Ahas zu verschwägern. Bewahre uns aber auch viel milder, uns mit Ahasja, mit dem der nicht so schlimm war, zu verschwägern. Sondern bewahre uns einfach, dir dem Lamme zu folgen, wohin du gehst. Lass uns wirklich von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzem Gemüt auf dich allein vertrauen, Herr Jesus, auf dein Opfer, auf deine herrliche Erlösung. Und dafür danke ich dir. Amen.